Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und wenn du möchtest, kannst du in deiner Bibel mitlesen. Ich möchte auch nochmal einfach an dieser Stelle Danke sagen. Demjenigen, der mir diese Bibel hier geschenkt hat, die Person weiß Bescheid. Sie ist wirklich meine Lieblingsbibel und ich lese unheimlich gerne darin. Dem Vorsänger. Nach der Melodie Lilien. Ein Zeugnis von Asaf, ein Psalm. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. O Herr, Gott der Herrscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Du speist sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn und unsere Feinde spotten untereinander. O Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schosse bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken und die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott der Herrscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet.
Danke, Simon, für das Lesen dieses Psalmes und guten Morgen an alle, die hier sind. Ich mache es heute nicht so lang, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich war nämlich diese Woche 3 Tage weg und dann muss ich immer auswärts essen und das ist meistens so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil ich eigentlich nicht so einfache Unverträglichkeiten habe und da habe ich am Dienstag oder Mittwoch irgendwas erwischt, das mir zu schaffen macht. Und als ich da diese 3 Tage weg war, war ich auch mit meinem muslimisch-arabischen Arbeitskollegen weg. Da, dort, wo wir waren, also ich war geschäftlich unterwegs, dort, wo wir waren, war kein Hotel in der Nähe, also da hätten wir in die Stadt reinfahren müssen und wir waren eh außerhalb der Stadt, dann war mir das zu dumm, dass ich dann jeden Abend noch eine Dreiviertelstunde in die Stadt reinfahre. Und dann habe ich so ein Apartment gebucht, also so eine Ferienwohnung, zusammen mit dem Kerle. Und es war ganz interessant, weil wir hatten dann sehr viel Zeit zu reden, mit der Matthias. Ich hatte dann 3 Tage, wo wir nichts anderes gemacht haben, außer uns dann halt jeden Tag noch 4, 5 Stunden unterhalten. Vorwiegend über Jesus und Errettung und Israel und die Juden und die verkommene westliche Gesellschaft und wie wir unser Land in der Dummheit zugrunde richten. Also war sehr interessant, das Ganze. Also ein bisschen strapaziös, aber auch sehr interessant. Ich hoffe immer, dass der mal zum Glauben kommt, noch der, mein Kollege da. Das ist, also er ist sehr offen und man kann sehr deutlich mit ihm sprechen. Und er ist auch viel bewanderter wie meine ganzen christlich-westlich geprägten Arbeitskollegen. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um Psalm 80, den Simon gerade eben vorgelesen hat. Wir haben ja eine Reihe über messianische Psalmen. Und wenn man jetzt im Internet mal googeln würde, messianische Psalmen, dann bekommt man so eine Liste. Und da ist Psalm 80 mit wahrscheinlich nicht dabei in dieser Liste. Aber wie Thomas letztes Mal richtig schon gesagt hat, nahezu jeder, wenn nicht jeder der Psalmen, die wir in der Bibel finden, es gibt ja das Buch der Psalmen, da sind 150 Stück drin und dann noch einige weitere im Alten und Neuen Testament. Nahezu jeder dieser Psalmen weist auf irgendeine Weise auf den Messias hin. Entweder ganz direkt, ganz prägnant oder etwas versteckt und man muss ein bisschen forschen, damit man es findet. Aber gerade diese Psalmlieder hat Gott sich wohl so gedacht, benutzt er, um das Evangelium von seinem Sohn, von dem Messias zu verkünden. Und so ist auch dieser Psalm 80 ein messianischer Psalm, was man aber erst so gegen Ende merkt. Simon hat es gerade vorgelesen, dem Bibelkenner ist bestimmt gleich dieses Wort Menschensohn, das da ziemlich am Ende kommt, ins Auge gesprungen. Und genau da ist auch der Bezug zu Christus, zu Jesus, der sich im Neuen Testament selbst den Menschensohn nennt. Aber da kommen wir noch dazu. In diesem Psalm sind einige große Themen drin. Es geht um Gericht, es geht um Gebet, es geht um den Messias, es geht um geschichtliche Themen von Israel und es werden zwei Bilder aufgegriffen. Bilder, die wir in der Bibel im Alten und Neuen Testament oft finden. Einmal das Bild von Hirten und Herde und einmal das Bild von einem Weinstock und einem Weinberg. Also hier ist wörtlich vom Weinstock die Rede, aber beschrieben wird dann ein Weinberg. Und es sind Dinge, die sich durch die ganze Geschichte Gottes immer wieder ziehen. Und es sind zwei ganz starke Bilder, die wir uns heute angucken wollen. Aber zuerst geht dieser Psalm los mit den Worten: Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leidest wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Er geht los mit einer Anrufung Gottes, wo Gott erhoben wird, wo Gott gepriesen wird. Asaf, das ist der, der diesen Psalm hier geschrieben hat, der auch einige andere Psalmen geschrieben hat. Leider wissen wir nicht so viel über den in der Bibel. Ich finde, er ist eine faszinierende Person. Er hat einen meiner Lieblingspsalmen, Psalm 73, der mir viel im Leben an entscheidenden Stellen geholfen hat, geschrieben. Also Asaf war auf jeden Fall jemand, der einen tiefen Einblick hatte in das, was Gott mit den Menschen macht und wie heilig und wie herrlich und wie wunderbar Gott ist. Und so beginnt er an diesem Psalm damit, der du thronst zwischen den Cherubim. Wir wissen nicht, ob er das nur einfach so schreibt, aus dem Wissen heraus, dass Gott da oben thront, dass Gott zwischen diesen Cherubim, diesen mächtigen Engelwesen, die Macht und Herrlichkeit und Größe und Erhabenheit ausdrücken, ob er das nur so schreibt, weil er das weiß, weil er das gelernt hat, oder ob er das vielleicht gesehen hat. Vielleicht hat der Heilige Geist ihn erhoben und gezeigt, wie Gott da sitzt zwischen Engeln in Macht und Herrlichkeit. Und es hat Asaf Ehrfurcht eingeflößt und Demut. Ich denke Letzteres. Ich denke, dass die Schreiber dieser Psalmen schon auch was gesehen hatten. Also nicht nur vom Verstand her Dinge, die sie hier über Gott schreiben, begriffen haben, sondern dass sie Offenbarungen hatten und dass ihnen Gott ein Stückchen von seiner Herrlichkeit gezeigt hat, sodass sie in Ehrfurcht, in Furcht vor Gott erschaudert sind und sich vor ihm gebeugt hatten. So beginnt auch dieser Psalm damit, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Er fordert Gott auf, er ruft zu Gott, dass der sich zeigt, dass er hervorstrahlt wie die Sonne, wie wenn so ein bewölkter Tag ist und dann Sonnenstrahlen kommen und plötzlich wird es warm wo es vorher kalt war. Ich war gestern kurz draußen auf dem Balkon und habe da versucht, was vorzubereiten, aber es war zu windig. Und es war die ganze Zeit schattig und dann kommt manchmal kommt dann die Sonne, also dann gehen die Wolken weg und dann kommt die Sonne und es wird schlagartig warm und man weiß nicht, soll man jetzt Jacke, T-Shirt, weil die Sonne hervorstrahlt und von einem Augenblick zum anderen verändert sich alles. Es sieht alles anders aus, die Temperatur ändert sich, die Helligkeit ändert sich und so ist es, wenn Gott hervorstrahlt. Es verändert sich plötzlich was. Es verändert sich was auf die, die angestrahlt werden. Gott, strahle hervor. Das ist nicht nur so eine Aufforderung, so ja, Gott, mach irgendwas, sondern das hat eine Auswirkung auf alle die, die von diesen Strahlen getroffen werden, wenn Gott hervorstrahlt. Wir wissen aus Begegnungen im Alten Testament bei Mose, wie schlimm das war, wenn irgendwo irgendwas von der Herrlichkeit Gottes auch nur ansatzweise sichtbar geworden ist. Wir wissen, dass es die Menschen zerfressen hat, wie so ein Laserstrahl, der auf sie herabkommt und der sie zerstört, weil Gott so heilig ist und die Menschen so unheilig und weil er so herrlich ist. Und wir sehen bei den Beschreibungen im Alten Testament und auch in der Offenbarung im Neuen Testament und im Alten Testament, gerade bei Hesekiel, wo die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird, wie verzehrend die ist und wie strahlend und wie unaushaltbar für den Menschen, wie wunderbar. Nicht unaushaltbar, weil es was Schlimmes ist, sondern weil es so heilig, so erhaben, so wunderbar ist. Asaf war sich dessen bewusst, was Gott für ein Gott ist, dass er so ein Gott ist, dass es nicht irgendeiner ist, mit dem er Scherze machen kann oder irgendeiner, der einer von vielen Göttern oder irgendeiner, dem er hinters Licht führen kann, sondern dass er der eine heilige, erhabene Gott ist und er hat seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit wahrgenommen. Und den ruft er jetzt an in diesem Psalm, der ein Psalm der Klage ist, der Klage über die Zerstörung des Volkes Gottes. Wo er sagt, warum ist das so, warum gehst du von uns weg und hilf uns doch, rette uns doch. Dieser ganze Psalm ist ein Psalm der Anrufung Gottes um Rettung. Asaf ist sich bewusst, dass es Rettung braucht. Wir lesen aus dieser Beschreibung, die er hier trifft, dass es offenbar eine Zeit war, in der der Psalm geschrieben wurde, in der das Volk Israel gelitten hatte. Das war ja oft der Fall. Es gab zwischendrin kurze Zeiten, wo sie prosperiert hatten, wo alles aufgeblüht ist, wo Frieden war, wo es gut war, während der Herrschaft Salomos mal eine Zeit lang und vorher kurze Zeiten immer wieder mal bei den Patriarchen. Aber die meiste Zeit des Volkes Israel war Kampf, Krieg, Zerrüttung und es ging viel, viel länger und tiefer bergab als bergauf. Und dieser Psalm hier, der wurde offenbar an irgendeiner Stelle geschrieben, an der es diesem Volk Israel, zu dem Asaf gehört, richtig schlecht ging. Er berichtet von dem Zorn Gottes, der beim Gebet noch da ist. Und er berichtet davon, wie dieses Volk wie ein Weinstock kaputt geht, weil sich niemand mehr um sie kümmert. Er berichtet davon, dass Feinde über sie herfallen, dass sie Streit haben, dass sie zum Spott für ihre Nachbarn sind. Es werden viele Gerichte berichtet in diesem Psalm, wenn man sich den genau anguckt. Das sind Gerichte, 10 Gerichte aus 3 Kategorien enthalten. Einmal ein Gericht, das über dieses Volk ergangen ist, also ein Gericht ist was, wo Gott Strafe schickt, wo Gott Züchtigung schickt, wo Gott irgendwas eingreift, weil dieses Volk Israel ihn verlassen hat. Und hier sind verschiedene Gerichte hereingebrochen über Israel. Einmal mit ihren Nachbarn. Da beschreibt Asaf, sie haben Streit mit ihnen. Also sie leben nicht in Frieden mit ihnen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das im Kleinen, dass man, ich habe das zum Glück nicht, aber gibt vielleicht Leute von euch, die das kennen, Streit mit Nachbarn. Wenn man zerstritten ist mit denen, die am nächsten bei einem wohnen. Oder sogar im eigenen Haus vielleicht mit jemandem zerstritten ist, wie furchtbar das ist. Hier Israel hatte Streit mit seinen Nachbarn. Und sie waren ihnen zum Spott. Das heißt, es erging ihnen offensichtlich so, dass die, die sie nicht leiden konnten, Grund hatten und Gelegenheit hatten, sie auszulachen, über sie zu spotten. Ihnen ging es schlecht und die anderen konnten drüber lachen. Guck mal, ihr seid das Volk Gottes. Was ist los mit euch? Sie waren Gegenstand des Spottes. Das ist alles nicht schön und macht einen innerlich kaputt und zerfrisst einen. Dann hatten sie auch ganz existenzielle Probleme. Die Nahrung, beschreibt Asaf hier, was sie getrunken haben, waren Tränen und was sie aßen, war Tränenbrot. Also ein Essen, das sie weinend zu sich genommen haben. Es ging ihnen schlecht, es ging ihnen wirklich auch Nahrung in den ganz grundlegenden Bedürfnissen des Lebens schlecht. Und dann beschreibt er dieses Bild von dem Weinberg, dass Israel ein Weinberg ist, den Gott aus Ägypten gerufen hat. Wir wissen ja, das Volk Israel wurde durch Abraham, Isaak, Jakob, denen hat Gott ein Versprechen gegeben, das Versprechen, dass das des Volk ist, ein ganz besonderes Volk, mit dem er was macht. Er ist der Gott aller Menschen, er ist der eine Gott, er ist für alle Menschen der Gott und er ist nicht weniger der Gott der Griechen und der Gott der Römer und der Gott der Germanen und der Gott der aller möglichen Völker. Er ist der Gott aller Völker, aber er hat sich dieses eine Volk ausgesucht, um der ganzen Welt zu zeigen, wie er ist, um der ganzen Welt zu zeigen, wie heilig, wie herrlich er ist und um der ganzen Welt sich zu offenbaren. Dazu führt er dieses Volk in ein Land, aus dem er die Heiden vertreibt, das haben wir ja auch gelesen. Er hat aus Ägypten sein Volk geholt, diesen Weinstock, Nationen vertrieben, also 7 Völker hat er vertrieben aus diesem Land, das heute Palästina genannt wird, was übrigens eine Beleidigung ist, also schon allein dieses Land Palästina zu nennen, ist eigentlich judenfeindlich. Ich muss kurz Stopp machen, kurzer Exkurs. Warum heißt das Land Palästina? Als die Juden unter den Kochbaraufstand gemacht hatten, also nach der Tempelzerstörung 70 nach Christus und so weiter, dann dieser Aufstand, dann ist es den Römern irgendwann zu blöd geworden und sie haben gesagt, jetzt reicht's. Und Kaiser Hadrian hat einen ziemlichen Hass auf die Juden und hat dann dieses Land umbenannt in Anlehnung an die größten Feinde der Juden, die Philister, Philistäer. Und dadurch kommt durch etymologische Wandlungen halt heute der Begriff von Palästina. Also dieses Wort Palästina ist eine, zeigt, dieses Land gehört jetzt gar nicht mehr euch. Also er sagt damit das Gegenteil von dem, was Gott sagt, dieser Kaiser Hadrian, römischer Kaiser. Dieses Land ist das Land der Philister. Und deshalb ist es auch für Christen bedenklich, da heute von Palästina zu sprechen. Natürlich, man benutzt es als geografische Ordnung, aber das ist das Land Israel, nicht Palästina. Jetzt wieder zurück zum Text. In dieses Land hat Gott sie gebracht aus Ägypten, nachdem sie dort in Gefangenschaft waren, auch weil sie ihm nicht gehorcht hatten, hat Gott Mose als Retter zu ihnen geschickt, hat sie da rausgeholt und hat sie dann unter Josua in dieses wunderbare Land, das von Milch und Honig fließt, einziehen lassen. Und obwohl sie, und es zieht sich durch die ganze Geschichte Israels, eine kleine und schwache Nation waren, haben wir auch letztes Jahrhundert erst gesehen im Sechstagekrieg, obwohl sie eine kleine und schwache Nation waren, hat Gott ihre Feinde vor ihnen vertrieben und hat sie dort wie so einen Weinberg, wo jetzt vorher alles irgendwie verrottet und zerrüttet ist, wie wenn man alles schön glatt macht, macht dort, pflanzt einen Weinberg an und der Weinberg wächst und es gibt Frucht und es ist alles wunderbar und schön. So hat Gott sie dorthin gebracht. Und wir lesen hier auch interessant in Vers 12, er streckte seine Reben, also dieser Weinberg, dieser Weinstock Israel, er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin seine Schößlinge, also from the river to the sea, aber nicht Palästina, sondern Israel. Und so ließ Gott sie sich ausbreiten. Und daran denkt Asaf hier, er beschreibt es, er hält Gott seine eigene Geschichte mit seinem Volk vor. Und dann fragt er ihn, warum hast du seine Mauern niedergerissen? Denn diese Situation, wo Asaf jetzt lebt, ist nicht mehr die, wo das alles so schön ist und wo Israel sich ausbreitet und das Land Frucht trägt und mit Gott im Einklang ist und alles schön ist, sondern das ist eine Zeit, wo er sagt, Gott, du hast die Mauern niedergerissen von dem Weinberg. Und was passiert, wenn man die Mauern von diesem Weinberg niederreißt? Was passiert, wenn man Grenzen, die zum Schutz da sind, niederreißt? Es kommt Gesindel, es kommen Leute, die den abrupfen, die sich daran bedienen, obwohl sie kein Recht dran haben. Es kommt hier, wird beschrieben, der Eber, ein Bild vielleicht für Assur, je nachdem, wann der Psalm abgefasst worden ist, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es kommen Tiere, wilde Tiere, die das ganze Ding verwüsten und der Weinberg ist komplett im Eimer. Und es ist ein Gericht Gottes. Dieser Weinberg wird hier beschrieben mit ganz starken Worten. Die Mauern sind niedergerissen, das heißt, der Schutz ist weg. Dieses Volk ist nicht mehr beschützt. Er wird berupft, also andere kommen und nehmen sich davon Dinge, obwohl sie nicht gebiert. Er ist zerwühlt, wie wenn so ein Wildschwein, ich weiß nicht, ob ihr das als schon mal gesehen habt, wenn man so einen richtigen Wildschaden hat auf dem Flurstück irgendwo, wenn so Wildschwein richtig dieses Ganze, den Acker oder die Wiese so umgegraben hat, da kann man überhaupt nicht mehr drüber laufen, so zerwühlt ist das. Verbrannt, abgeschnitten und abgeweidet. Diese Worte werden hier in diesem Psalm benutzt für diesen Weinberg. Also der ist komplett hinüber. Alles ist kaputt. Warum ist es so? Warum hast du die Mauern niedergerissen? Und der Asaf, er weiß das ziemlich genau. Also das ist kein Warum so, ich habe keine Kenntnis darüber, was sind die Gründe, warum das passiert ist, sondern es ist ein klagendes Warum. So wie wenn man manchmal fragt, warum nur? Obwohl man genau weiß, was der Grund ist. Mit diesem Warum, da will man keine Information darüber erhalten, warum das jetzt passiert ist, sondern man schüttet seine Klage aus vor Gott. Warum? Warum hast du? Gott hat es getan. Und es ist bei ganz vielen Dingen so im Leben, damals im Volk Israel und heute in unserem persönlichen Leben mit Gott und auch in der Weltgeschichte im Großen, dass Gott Dinge zulässt und manchmal auch aktiv tut, wo was kaputt geht. Dass Gott entweder wie hier die Feinde über sein Volk kommen lässt, er lässt es zu, er zieht sich zurück und damit ist es so, wie wenn die Mauer weg ist. Oder er schickt sie sogar, diese Gerichte. Auch heute diese Dinge, die vielleicht über Nationen hereinbrechen. Wir wissen nicht, wie geht es mit Europa weiter. Die Leute machen sich Sorgen. Die Friedenspartei in Deutschland will die Wehrpflicht wieder einführen. Und man liefert Waffen und man weiß nicht, wie lange geht das Ganze noch gut. Ich habe jetzt wieder die gleiche Lebenssituation wie mein Opa. Ständige Angst vor den Russen. Man weiß nicht, wofür das hin. Und wenn man sich anguckt, wo kommt das aber her, das Ganze? Dieser Westen, dessen Kultur und dessen Wohlstand darauf beruht, dass man sich an christlichen Werten orientiert hat, dass man sich an Sachen wie Fürsorge, soziale Absicherung für Arme und Schwache, an Gesetze, Gerechtigkeit und diese ganzen Dinge orientiert hat, wird Stück für Stück dekonstruiert, zurückgebaut. Es werden grundlegendste Dinge in Frage gestellt, die nicht mal was mit der Bibel zu tun haben, sondern so ganz normale Common-Sense-Sachen, also Dinge, die dem normalen Menschenverstand entsprechen. Es gibt nur zwei Geschlechter. Abtreibung ist immer Mord. Diese Dinge, wenn man das laut ausspricht, man wird angefeindet, angepöbelt. Ich war da letzte Woche danach mit meinem Kollege essen, also wir haben Essen geholt, ich musste ja irgendwas Glutenfreies holen und er wollte aber unbedingt seine Lammspieße. Also sind wir 3/4 Stunde durch die Stadt gefahren zu irgendeinem, ich konnte es nicht lesen, was es, also irgendein arabisches Restaurant, wo es Lammspieße gab und ich gehe da rein, Korane stehe an der Wand, der Koch hatte hier Palästina tätowiert in den palästinensischen Farben und oben AK-47 drüber, also Maschinengewehr. Ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt in dem Laden. Ich wusste, das einzige Messer, das ich einstecke, habe, ist 6 Zentimeter lang. Ein Koch seien sie so ungefähr 60. Es war kein schönes Gefühl. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt, weil ich habe so Israel-T-Shirts, steht drauf, Stand with Israel. Ich habe mir ziemlich in die Hose geschissen, muss ich sagen, und ich war froh, dass ich dieses T-Shirt nicht anhatte an diesem Abend. Und da sage ich zu meinem Kollege, wenn ich jetzt mein Israel-T-Shirt angehabt hätte, denkst du, ich wäre die Straße vorgekommen? Also durch diese Straße durch. Oh, nein, niemals. Ich bin ja ein Landei und habe deswegen keine Kenntnis von den Gepflogenheiten in der Stadt. Ich steige aus dem Auto aus, laufe die Gasse vor. Kommt so ein Rastamann mit so einer großen Bassbox, lässt irgendwelche Haremsmusik laufen in absolut perverser Lautstärke. Dann kommt eine Frau aus dem Auto, steht wollüstig auf ihrer Brust geschrieben, winkt einem Typ oben am Fenster, oben guckt ein androgyn aussehender junger Mann mit einer Fischgummimaske aus dem Fenster runter. Ich drehe mich rum, dann kommt eine junge Frau mit Kopftuch, sagt zu mir, Salam Aleikum, wir sammeln Geld, damit junge Mädchen den Koran studieren können. Das alles ist in ungefähr 3 Minuten passiert. Ich war komplett reizüberflutet und völlig im Eimer. Und mein Kollege und ich sind ins Auto gestiegen und ich habe gesagt, ich habe echt ein bisschen Angst gehabt. Sagt er, der selber Araber ist, ja, ich habe da auch Angst. Wieso hast du da Angst? Ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht wohl. Und wir sind wieder gegangen und ich musste das Ganze erstmal ein bisschen verarbeiten. Und mein Kollege sagte, Holger, dieses Land ist sowas von, entschuldigt jetzt bitte den Begriff, aber das so hat er gesagt, Holger, dieses Land ist sowas von fucked up. sagte er zu mir. Und ja, wer weiß, wo das alles hinführt, und man könnte sich viele Sorgen machen, das sind die Dinge, die vielleicht noch weit weg sind von uns. Aber auch in unserem Alltag, in normalen Situationen in unserem Leben gibt es Probleme, gibt es Nöte. Jeden von uns kann jeden Tag irgendein furchtbarer Schicksalsschlag treffen, wo wir nicht wissen, was soll man damit tun. Und dieser Asaf, der weiß, was zu tun ist. Der Psalm ist ein ganz starkes Rufen zu Gott, ein sich klammern an Gott. Es kommt dreimal vor, vielleicht hat es jemand beim Mitlesen bemerkt, das sieht man auf den ersten Blick aber nicht so. Es kommt dreimal vor, führe uns zurück, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Kommt am Anfang, in der Mitte und am Ende dieses Psalmes vor. Und es steigert sich, denn am Anfang sagt Asaf noch, Gott führe uns zurück. In der Mitte sagt er dann, Gott der Heerscharen, also das Wort ist Elohim, also das allgemein vor Gott benutzt wird, dann Gott der Heerscharen, Elohim, Zebaot, führe uns zurück. Und dieses Heerscharen, das ist ein Titel Gottes, der seine Majestät und seine Überlegenheit über alle Feinde ausdrückt. Ein kriegerischer Titel. Gott der Heerscharen, der Heere, das drückt aus, er hat Macht über himmlische Heere, die in der Lage sind, alles zu besiegen. Und am Schluss kommt dann die dritte Anrufung, also zuerst Gott führe uns zurück, dann Gott der Heerscharen führe uns zurück und am Schluss Herr, Gott der Heerscharen, also Jahwe, Elohim, Zebaot, führe uns zurück. Da wird Gott bei seinem Bundesnamen, Jahwe, genannt. Also es steigert sich die Art, wie Asaf anruft, wie so eine Spirale in die er reinkommt. Immer stärker und immer stärker ruft er zu ihm, führe uns zurück, so werden wir gerettet. Und das ist eine Wahrheit, die durch alle Zeiten gilt, im alten Bund und im neuen Bund mit Christus. Und für die ganze Welt und für jeden Menschen gilt. Rettung aus sozialem Zerfall, Rettung vor allen möglichen großen Übeln in der Welt, Rettung vor den Sachen, die kleinen Sachen in unserem Alltag, Rettung, am allermeisten Rettung vor uns selber, vor unserer Sünde, vor unserer Schuld, vor Gott. Diese Rettung geschieht dadurch, dass Gott uns zurückführt. Darum der Ruf an ihn, Gott, führe uns zurück. Das heißt, wir sind in eine falsche Richtung gegangen. Dort, wo wir hingelaufen sind, das war falsch, ich muss zurück. Wir haben uns verlaufen, wir haben uns verirrt. Führe uns zurück. Und wir können das auch gar nicht selber. Wir können auch gar nicht selber sagen, ja, ich gehe jetzt einfach den gleichen Weg zurück. Meine Familie, die weiß das, wenn die mit mir unterwegs sind. Ich glaube schon, dass ich einen ganz guten Orientierungssinn habe, so. Aber die glauben das nicht. Weil ich manchmal kreative Wegfindung habe und dann halt, meine Frau wirft mir heute noch vor, dass wir einmal vor Jahren 2 Stunden von Greilsheim zurückgefahren sind. Ich hatte Fieber, ich war richtig krank und wir waren ja nicht genau in Greilsheim, sondern in einer Ortschaft hinten dran. Ich hätte aber, also manchmal findet man, wenn man sich da irgendwo verfranst hat, wenn man irgendwo hingegangen ist, wo man nicht hingehen hätte sollen im Leben, findet man nicht selber zurück. Und so sieht auch Asaf diese Situation, in der sie hier sind. Da kann man nicht einfach selber zurück. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das war jetzt alles blöd, wir haben jetzt ein paar hundert Jahre Götzendienst hinter uns und alles war wegen schlecht und jetzt machen wir das anders. Er weiß genau, es braucht hier göttliches Eingreifen. Es braucht göttliches Eingreifen, damit man selber zur Besinnung kommt, damit man selber zurückkehrt zu diesem Gott. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn Gott uns zurückführt, zurück zu sich selbst, dann werden wir gerettet, wenn er sein Angesicht leuchten lässt. Es ist das große Übel der Menschen, dass sie das Angesicht Gottes nicht mehr sehen. Adam und Eva, die haben Gott noch von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dann ging es los mit der Sünde. Der große Weg weg von Gott wurde eingeschlagen und man sah nicht mehr das Angesicht Gottes leuchten. Man sah dunkle Wolken, man sah den Zorn Gottes über sich. Den Zorn Gottes auf die Sünde. So wie auch Asaf das spürt, der Zorn Gottes beim Gebet. Wie passt das zu unserem Gottesbild? Wir sagen, ja, Gott ist doch lieb und jeder, der ihn anruft, den stößt er nicht raus. Und wenn einer zu ihm kommt, dann wird er angenommen. Hier beten Leute und Asaf sagt es und Gott ist zornig. Der guckt sich das an, ihr betet da, ja. Aber ich freue mich nicht an eurem Gebet, sondern Gott ist zornig. Gott kriegt Wut, wenn er das Gebet dieser Leute hört. Wie viele Leute beten heute früh, Sonntagmorgen? Wie viele Gebete werden gesprochen hier in dieser Stadt, in diesem Land, überall? Und Gott hat dafür nichts übrig als Zorn. Gebete von irgendeinem Priester, der am Abend zuvor ein Kind vergewaltigt hat. Gebete von Leuten, die sich hinstellen und sagen, oh, Gott ist queer und es ist schon alles in Ordnung und bah. Und es gibt keine Ahnung, wie viele Geschlechter, und sich dann hinstellen und sagen, oh, seid alle gesegnet mit ihrem Regenbogentalar. Was hat Gott übrig für solche Gebete? Zorn. Gott ist zornig bei dem Gebet derer, deren Leben nicht zu diesen Gebeten passt. Und der Zorn Gottes ist in der Bibel von vorne bis hinten eine Realität. Der schlimmste Zorn steht uns noch bevor. Das ist der Zorn des Lammes, der Zorn Jesu, der sich über diese Welt ergießt und zu ihrer Vernichtung in Feuer führen wird. Zorn Gottes. Jetzt kann man sagen, boah, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Zorniger Gott, boah, nee. Ich will einen Gott, der lieb ist. Das hilft nur alles nichts. Weil Gott ist einfach, wie er ist, egal was du willst. Und der Zorn Gottes wird uns real in der Bibel präsentiert und ist furchtbar. Und die Reaktion auf diese Erkenntnis des Zornes Gottes ist bei Asaf jetzt nicht, dass er sich beleidigt und verbittert abwendet und sagt, na, da suche ich mir eine andere Religion, wo ich mich mit Räucherstäbchen in die Ecke hocken kann, ist viel schöner. Sondern, was macht er? Er wendet sich ihm zu, und zwar immer stärker. Er sagt, Gott, du musst uns zurückführen. Er wendet sich diesem Gott zu. Das ist ja in jedem Konflikt, egal wo. So ein Konflikt hört nie auf, solange sich die zwei voneinander abwenden. Wenn man Streit mit der Frau hat, dann muss man als Mann sich der Frau wieder zuwenden und nachgeben. Das hat man verloren. Zwangsläufig. Es funktioniert dann nur so rum. Nee, also in jedem Streit, wenn sich zwei Leute voneinander abwenden, verbittert sie, nicht mehr miteinander sprechen, dann kann da nichts heil werden. Heil werden kann es erst wieder dann, wenn man aufeinander zugeht, wenn man sich wieder in die Augen guckt, einander die Hand reicht, aufeinander zugeht, zueinander hingeht. Nur so können Beziehungen heil werden. Nicht, indem man irgendwas aussitzt und Abstand nimmt. Und genauso ist es hier mit Gott. Diese Beziehung zu Gott, sie kann nur heil werden, wenn man sich, egal wie verkorkst das gerade ist, egal was man jetzt für Sünden auf sich geladen hat, egal was man jetzt alles falsch gemacht hat und egal an welchem Wegpunkt von diesem verirrten Weg man sich gerade befindet, heil werden kann das nur, wenn man sich ihm wieder zuwendet. Führe uns zurück, sollte unser Gebet sein, dass wir uns Gott wieder zuwenden. Und wenn wir dann in sein Angesicht schauen dürfen, in seine Richtung, er mit seinem Angesicht auf uns blickt, das ist das, was heil macht. Es ist aber diese ganze Situation bei Asaf und auch bei den anderen Menschen im ganzen Leben so verkorkst und so kaputt, dass das nicht von selber geht. Und drum kommt der letzte Vers hier, der vorletzte Vers, sind dann auch bald am Ende, in dem plötzlich eine Gestalt auftritt, die vorher in diesem Psalm nie erwähnt worden ist und generell in den Psalmen nur zweimal erwähnt wird, der Menschensohn. Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten. Und wir lesen in der Bibel nur von einem einzigen. Also das ist nicht irgend so ein, oh ja, ich suche da, bis ich irgendwas finde, was ich auf Jesus deuten kann. Wir finden nur von einem einzigen, dass er der Mann zur Rechten Gottes ist in der Bibel. Und das findet man ganz oft im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Petrusbrief. Der Mann, der zur Rechten Gottes ist, ist Christus, ist Jesus. Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, dass er seine Hand auf ihn legt, ihn mit Vollmacht ausrüstet, ihn sendet zu uns, ihn beglaubigt als den, der Retter ist, auf dem Sohn des Menschen, den du dir gestärkt hast. Und dieser Begriff Menschensohn, Ben Adam, im Hebräischen hier, den findet man in der Bibel, in allen Sprachen, in denen die Bibel geschrieben ist. In Hebräisch, Aramäisch, Teile des Buch Daniels in Aramäisch und Griechisch. Überall findet man diesen Ausdruck des Sohnes des Menschen. Und in den meisten Stellen wird er bezogen auf Propheten, auf Hesekiel, auf Daniel. Und im Neuen Testament zeigt uns Jesus, dass er selber dieser Sohn des Menschen ist. Er bezeichnet sich selbst so. Er spricht immer in der dritten Person vom Sohn des Menschen, der er selbst ist. Und hier ist von diesem Sohn des Menschen die Rede, also nicht von irgendeinem anderen Propheten, sondern von diesem Sohn des Menschen, den Gott mit Vollmacht und Kraft ausgestattet hat, den er bevollmächtigt hat, über alles zu herrschen, den du dir gestärkt hast. Weil ohne den kann es keine Rettung geben. Ohne diesen Sohn des Menschen, der sich überall in der Schrift findet, der unser einziges Heil ist. Und die Hinwendung zu diesem Sohn des Menschen, die bewirkt Heilung. Nur die, kein Mohammed, kein anderer Religionsstifter, niemand anders, allein in dem Namen des Herrn Jesus Christus ist Rettung. Und wenn man sich ihm zuwendet, dann passiert das, was hier in diesem letzten Vers, wo Asaf jetzt Hoffnung hat, trotz all der schrecklichen Sachen. Der sagt nicht, dann passiert vielleicht was Gutes, sondern er sagt jetzt hier was prophetisch, was ganz bestimmt passiert und immer dann passiert, wenn man sich diesem Menschen so zuwendet. Vers 19, so werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Wer sich Jesus zuwendet und durch den Menschensohn gerettet wird, der wird nicht mehr verloren gehen, der wird nicht mehr abweichen von seinem Gott. Der wird belebt werden, weil der Heilige Geist in ihn kommt und jetzt göttliches Leben in ihm drin ist, was vorher nicht mehr da war. Eine Beziehung zu Gott, ein Blicken auf Gott, das vorher dunkel war, das nicht mehr möglich war, wo Gott nicht mit Zorn auf einen blickt, sondern mit Liebe und mit Güte. Das passiert durch den Sohn Gottes und durch dieses Beleben, durch neues Leben, das aus diesem Menschensohn in uns entsteht. Und wir werden deinen Namen anrufen, den Namen, den er uns offenbart hat im Neuen Testament, Jesus Christus. So ist Rettung im Sohn in dieser verzweifelten Lage. Und wir sehen an diesem Psalm, egal wie es in der Welt zugeht, egal wie es in unserem Land zugeht, egal wie es im Kleinen zugeht, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit oder in uns selbst drin, die Lösung, da wo man hingehen soll mit all diesen Problemen, ist dieser Sohn des Menschen, der uns zurückführen kann zu unserem Gott. Herr, Gott der Herrscharen, führe uns zurück, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Amen. Es ist 11:30. Simon hat wahrscheinlich keinen Punkt mehr. Dann schließe ich gleich hier ab. Ihr seid alle noch zu Kaffee eingeladen und dann zu dieser Fahrradtour. Und bevor wir diesen Gottesdienst beenden, würde ich euch bitten, wem es möglich ist, noch zum Segen aufzustehen. Die große Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die große Liebe Gottes, des Vaters und die tiefe Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.